Hallo Freunde, da bin ich wieder. So, worum geht's heute? Das James Webb Space Teleskop hat seine allerersten Bilder veröffentlicht. Und zwar, ja, das war jetzt falsch ausgedrückt, eigentlich hat es die NASA veröffentlicht, und zwar im Beisein von Joe Biden. Richtig coole Sache, das Ganze ist jetzt schon ein paar Tage her, ist am Montag passiert, sogar im Weißen Haus. Und zusätzlich wollen wir noch ganz kurz über die Astrobiologie sprechen. An alle Space-Nerds da draußen, die das nicht mitbekommen haben sollten, Schande über euch. Und ansonsten, jetzt einfach weiterhören. Viel Spaß. Das mittlerweile berühmt-berüchtigte James Webb Space Telescope oder in kurz JWST. Das wurde ja letztes Weihnachten gestartet mit einer Ariane 5 Trägerrakete der ESA in internationaler Zusammenarbeit mit der NASA und anderen vielen kleinen beteiligten Firmen. Letztes Weihnachten, also Tatsache, 2021 ist es gestartet. Seitdem haben unfassbar viele Prozesse vonstatten gefunden, damit dieses Teleskop sich entfalten konnte, am Lagrange-Punkt 2 ankam und nun die ersten Aufnahmen veröffentlichte. Das Team des James Webb Space Teleskops hat die ersten Bilder des neuen Teleskops in wirklich wissenschaftlicher Qualität veröffentlicht. Im Inneren befinden sich die ältesten Galaxien, die jeweils mit menschlichen Augen gesehen wurden. Beweise für Wasser auf einem 1000 Lichtjahren entfernten Planeten und unglaubliche Details, die die Geburt und den Tod von Sternen zeigen. Ja, Sterne können leben, sie werden geboren und sie sterben, sie durchlaufen tatsächlich einen Zyklus. Webbs Ziel ist es aber eigentlich, die Ursprünge des Universums, der Galaxien und halt eben dieser Sterne und somit auch des Lebens zu erforschen. Und die 5 Bilder, die am 12. Juli veröffentlicht wurden, die halten meiner Meinung nach dieses Versprechen auf jeden Fall ein. Da alle Instrumente an Bord gekühlt waren und reibungslos liefen, verschwendeten die Astronomen auch überhaupt keine Zeit damit, Webb zum Laufen zu bringen. Jedes dieser ersten Bilder enthält genug Daten, um selbst wichtige wissenschaftliche Ergebnisse zu produzieren. Webb wurde auch dafür entwickelt, um Licht über das gesamte rote bis ja ungefähr mittlere Infrarotspektrum zu sammeln. Also Lichtwellenlängen, die von der Erdatmosphäre einfach nur blockiert werden, die wir quasi gar nicht wahrnehmen können. Du kannst dir auch so vorstellen, wenn du in der Sonne draußen stehst und dich ja von der Sonne braten lässt, dann treffen grundsätzlich 3 Lichtwellen auf dich. Ganz, ganz, ganz grob. Zum einen haben wir die bekannte UV-Strahlung. Die UV-Strahlung ist für uns unsichtbar und bricht durch die Erdatmosphäre durch. Das ist die Strahlung, die Erdgut verändert und naja, letztendlich den Sonnenbrand hervorruft und damit auch Hautkrebs auslösen kann. Die zweite Lichtwelle, die wir wirklich wahrnehmen in diesem Spektrum, ist das für uns sichtbare Licht. Also das Licht, das uns quasi den Tag erhält. Und dann hätten wir natürlich noch das Infrarotlicht. Infrarotlicht nehmen wir wahr durch Wärme. Die wird aber größtenteils blockiert. Und zwar von unserer Erdatmosphäre und durch unseren, ja, magnetischen Schirm, nenne ich es mal. Nun ja, und mit seinen Spiegeln, oder besser gesagt mit seinen riesigen Spiegeln und seiner Sonnenblende, die das von der Sonne, der Erde und dem Mond abgestrahlte Infrarotlicht blockieren, kann James Webb, oder das James Webb Space Telescope besser gesagt, Bilder von einer Schärfe erzeugen, die noch nie zuvor von einem anderen Teleskop erreicht wurden. Wir denken an Hubble zurück. Hubble hat schon unfassbar coole Bilder gemacht. Hubble ist auf einer Höhe von ca. 600 bis 650 Kilometern über uns und hat schon ganz andere Möglichkeiten, Bilder zu machen als Teleskope auf der Erde. Und James Webb befindet sich am Lagrange-Punkt 2. Lagrange-Punkt 2, das ist ein ja, fast geostationärer Orbit um den Mond herum. Zu den Lagrange-Punkten können wir mal separat ein bisschen drüber sprechen. Die sind etwas kompliziert und technisch angehaucht. Die Begeisterung unter den professionellen Astronomen auf jeden Fall, so wie wurde es mir zumindest elektrisiert, seit Mitglieder des Webb-Teams verlockende Testbilder geteilt haben. Und die Bilder oder diese realen Bilder sind sogar noch besser, als man es sich hätte je erhoffen können. Während der Präsentation am Montag, bei der die ersten Bilder veröffentlicht wurden, bemerkten die Webprojektwissenschaftler unter anderem, Jane Rigby, die hat es festgehalten. Was hat sie gesagt? Sie sagte, Zitat, für Web gibt es eigentlich keinen leeren Himmel. Überall sieht es die Ferne in der Galaxie. Richtig genial. Die meisten dieser Galaxien wurden nämlich bisher sichtbar. Das heißt, sie waren davor unsichtbar. Wir konnten davor eigentlich nichts sehen. Wer sich dieses Deep Field auch mal ansieht, der bemerkt, oder besser noch, der sich dieses Deep Field ansieht und gleichzeitig mit der Aufnahme von Hubble vergleicht, der wird bemerken, wow, so viele Galaxien, so viele Sterne, so viele Lichter. Unfassbar, wirklich. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass ihr da die gleiche Begeisterung mit mir teilen könnt. Naja, fangen wir mal an. Das erste Webbild, das die Welt sah, zeigte eben einen Galaxienhaufen der Astronomen, der als SMACS0723 bekannt ist. Oder auf Deutsch SMACS0723. Egal, was das heißt. Er liegt am Himmel der südlichen Hemisphäre und er ist ca. 5,12 Milliarden Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Und das Detail der tausenden von einzelnen Galaxien im Bild ist einfach nur atemberaubend. Es ist wie das Universum in High Definition quasi. Und ich ermutige dich wirklich, sieh dir diese Bilder an. Versuch sie zu genießen, versuch sie zu verstehen in voller Auflösung. Und zoom auch mal hinein, um die Details wirklich zu schätzen. Diese großen weißen Galaxien in der Mitte des Bildes, die gehören zum Haufen, von dem wir gerade eben gesprochen haben, dieses Max. Und die haben ein ähnliches Alter wie Sonne und Erde, also ungefähr gleiche Konstellationen auch. Um diese Haufen Galaxien herum und zwischen ihnen verstreut befinden sich weiter entfernte Galaxien, die sich jedoch wie durch ein Vergrößerungsglas zu spektakulären Bögen erstrecken. Und genau das passiert ja auch. Die Hintergrundgalaxien, die sind viel weiter weg, die sind viel weiter entfernt, erscheinen aber jedoch vergrößert, da das Licht durch die Schwerkraft des viel näheren Haufens um die Erde herum gelenkt wird. Das ist die ganz klassische Gravitation. Und diese Gravitation, die hat eben Einfluss auf Licht. Auf Licht, das durch Raum und Zeit sich bewegt. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen, ich rede von dem Gravitationslinseneffekt. Die zweite große Enthüllung, die war eigentlich kein Bild, sondern ein Spektrum. Also eine Aufschlüsselung der Lichtstärke bei verschiedenen Wellenlängen, ähnlich wie mit unserer Sonne gerade eben. Was ist da passiert? Oder was haben wir da gesehen? Naja, Webb richtete seine Spiegel auf einen, oder auf, ja, den Exoplaneten, muss ich sagen, WASP-96b. Ein riesiger, heißer Gasplanet, der einen Stern etwa, ja, ca. 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt umkreist. Und als der Planet vor seinem Mutterstern vorbeizog, damals oder genau zu diesem Zeitpunkt hat Webb seine Augen in Anführungsstrichen darauf gehalten. Und während dieses Transits wurde ein Teil des Lichts des Sterns durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert und hinterließ einen sozusagen chemischen Fingerabdruck im einzigartigen Spektrum des Lichts. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das machen Astronomen die ganze Zeit. Vor allem, wenn Exoplaneten beobachtet werden. Durch diese Lichtspektren können wir feststellen, welche Chemikalien sich in der Atmosphäre befinden. Und die Besonderheit dieses Fingerabdrucks deuten stark darauf hin, dass es Wasserdampf, Wolken und Dunst in der Atmosphäre von WASP-96b gibt. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Exoplaneten gefunden, auf dem es Wasser gibt. Und wir wissen, Wasser ist fast unerlässlich, zumindest für die Entstehung von Leben. Zumindest können wir das nur für uns sagen, zumindest können wir das nur für die Erde sagen. Wenn wir an Leben denken, denken wir unweigerlich an Wasser und meistens auch unweigerlich an Kohlenstoff. Wobei man sagen muss, dass Leben nicht primär auf Kohlenstoff basieren muss. Es könnten auch andere Silikate sein, Silizium beispielsweise. Jedoch ist Kohlenstoff deutlich häufiger zu finden. Und jetzt habe ich eigentlich die passende Überleitung für die Astrobiologie gefunden. Aber jetzt machen wir eine kurze Pause. Okay. Die Techniken der modernen Molekularbiologie, die haben unser Bild vom Leben auf der Erde und seiner Entwicklung wirklich neu geprägt. Gott sei Dank, muss man sagen. Die traditionelle Ansicht des Lebens, die man vielleicht in einem Lehrbuch vor 50, 60 oder noch mehr Jahren finden konnte, hätte das Leben als einen Stammbaum gezeigt. Am Fuß stand ein gemeinsamer Vorfahre auf der Erde vor Milliarden von Jahren und das Leben entwickelte sich in diesem Baum hin zu höheren Organismen, was sowohl eine Metapher ist, aber auch oft wörtlich genommen wird, leider. Man denkt daran vielleicht auch an Yggdrasil, das ist dieser Baum des Lebens aus der nordischen Mythologie. Fast unvermeidlich ist in diesem Stammbaum des Lebens, dass Primaten, also Affen und Menschen, sich in der Krone des Baums befinden. Das ist eine verführerische Metapher, denn sie erweckt den Eindruck, dass das Leben auf uns zuläuft und dass sich das Leben in Richtung größerer Komplexität und Intelligenz entwickelt und dass wir tatsächlich die Krone der Schöpfung auf der Erde sind. Naja, die moderne Sicht auf unseren Planeten im Spektrum der Lebewesen bestärkt unser Ego eher weniger. Naja, macht auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Der moderne Stammbaum des Lebens basiert auf molekularen Techniken und verfolgt im Wesentlichen die langsame Veränderung der genetischen oder des genetischen Materials, also unserer gemeinsamen Vorfahren unter Verwendung von RNA und DNA. Und dazu ist es nicht wirklich erforderlich, dass wir Gattungen identifizieren, weil alles mit Hilfe des genetischen Materials selbst gemacht wird. Der Stammbaum des Lebens hat die gleiche Form, wobei die Zeit von unten nach oben geht und die Wurzel ein gemeinsamer Vorfahre ist, welcher die Verzweigungspunkte für das gesamte nachfolgende Leben auf der Erde darstellt. Und in diesem Stammbaum des Lebens sind uns die meisten Positionen eigentlich unbekannt, weil es Mikroben sind. In der Tat bezieht sich der größte Teil der genetischen Vielfalt des Lebens auf der Erde auf, ja, Mikroben. In diesem Stammbaum des Lebens sind die gesamten Pflanzen und Tiere einfach nur kleine Zweige. Wir sind das winzigste Zweiglein in diesem Baum des Lebens, der zum größten Teil aus mikrobieller Art besteht. Die drei wichtigsten Zweige des Baums sind Bakterien, Archaeen und Eukaryoten zugeordnet. Eukaryoten sind Zellen mit Kernen, die Bakterien sind Zellen ohne Kerne. Eine relativ wichtige Unterscheidung. Nun ja. Und die Archaeen, die bilden einen Bereich des Lebens, der erst vor ein paar Jahrzehnten gefunden wurde und der wahrscheinlich mit den frühesten Formen des Lebens auf der Erde verwandt ist, die sich in der Nähe von Vulkanschloten unter relativ warmen Bedingungen bildeten. Der Vorteil der Verwendung genetischer Materialien, um die Evolution des Lebens auf der Erde nachvollziehen zu können, ist, dass wir es genauso und sorgfältig machen können, indem wir die allmähliche Abweichung der Basenpaarsequenzen von RNA und DNA verwenden. Als der Stammbaum des Lebens in Bezug auf Gattungen und Organismen gezeichnet wurde, verwendeten wir die Morphologie oder die Art und Weise, wie die Organismen aussehen, was oft eine recht grobe Möglichkeit ist, wenn wir mal ehrlich sind, nach Gemeinsamkeiten oder Unterschieden zwischen Lebensformen zu suchen. Der Stammbaum des Lebens zeigt die Entwicklung der Zeit in Bezug auf eine schrittweise Verzweigung des genetischen Materials. Aber die Zeitauflösung des Baums ist ein guter Begriff, die ist relativ schlecht. Vielleicht nur ein paar 100 Millionen Jahre. Was war das denn? Sorry dafür. Vielleicht nur ein paar 100 Millionen Jahre. Die Wurzel des Baums, der letzte gemeinsame Vorfahre, ist auch zeitlich unsicher, weil wir nicht genau wissen, wann das Leben auf der Erde entstand. Denn das war vor mindestens 3,7 und vielleicht vor bis zu 4,1 Millionen Jahren. Ein weiteres interessantes Experiment, das in Bezug auf die Abweichung im genetischen Material zwischen den heutigen Arten gemacht werden kann, ist den Grad der genetischen Überschneidung zu untersuchen. Ja, das geschieht normalerweise in einem bestimmten Teil der Basenpaarsequenz, der RNA, indem man sich den Anteil der abweichenden Nukleinsäuren ansieht, die im Wesentlichen die Überlappung des genetischen Materials ausmachen. Da können wir dann quasi sehen, wie sehr wir anderen Arten ähnlich sind. Wie allgemein bekannt ist, ähneln wir Rhesusaffen oder Schimpansen um 99% oder 98%, sowas ungefähr. Wir ähneln zum Beispiel Hunden um etwa 87% und Hühnern um etwa 82%. Aber noch verblüffender ist eigentlich, dass 2/3 unseres genetischen Materials mit dem der Motten übereinstimmt und dass wir eine mehr als halbe Übereinstimmung mit einfachen Mikroben wie Hefe haben. Einfache Mikroben wie Hefe. Jeder Biertrinker oder ja, jeder, der Bier mag, der soll da jetzt mal drüber nachdenken. Aber so viel dazu. Jetzt gehen wir geschichtlich mal ein bisschen zurück, denn in Fortsetzung der kopernikanischen Revolution sind die Entdeckungen anderer Universen und von Leben jenseits der Erde eventuell die letzten Grenzbereiche, die zeigen, dass wir gar nichts Besonderes sind. Die Spekulation über das Leben im Universum geht zurück auf die alten Griechen, mal wieder, die auch über die Natur des Universums spekulierten. Wir können verschiedene Standpunkte in den Schriften von Epikur und Aristoteles sehen. Epikur sagte in seinem Brief an Herodios, dass es eine unendliche Anzahl von Welten gibt, ganz gut getroffen für diese alte Zeit, die der unseren ähnlich sind, und eine unendliche Anzahl von ganz anderen Welten. Ja, da muss man jetzt aber auch zugeben, dass in diesen Welten ohne Ausnahme Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen, die es da geben müsste, die wir halt so beobachten. Für ihn war es nichts Außergewöhnliches, dass es viele Welten im All gibt und dass sie bewohnt sind. Aristoteles hingegen hielt die Erde für etwas Besonderes, glaubte, dass der Mensch eine Vorrangstellung im Kosmos habe und einzigartig sei. Damals gab es aber keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Positionen zu entscheiden. Wir heute aber können in der Lage sein, uns durch experimentelle Beobachtungen im All zu entscheiden. Im Vorfeld der Entdeckung des Lebens jenseits der Erde erwarten die meisten Astronomen wegen der Übereinstimmung der Argumente, ja, dass es halt eben existiert. Das sind lediglich Glaubwürdigkeitsargumente, die sicherlich keinen Beweis darstellen, muss man auch betonen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass sich organisches Material als Grundlage der Chemie des Lebens auf der Erde natürlich bilden kann und dass sich ein gewisses Maß an biochemischer Komplexität automatisch und ohne Eingriffe aufbaut. Wichtig zu betrachten, wir reden hier auch von der organischen Chemie. Auch ist das Leben schon früh in der Geschichte der Erde aufgetaucht, als die Bedingungen nach heutigem Standard extrem unwirklich waren, was darauf hindeutet, dass Leben stattfinden kann und stattfinden wird, wann immer es möglich ist. Wir wissen auch, dass Leben eine außerordentliche Bandbreite von Bedingungen auf der heutigen Erde überleben kann. Schließlich wissen wir, dass die chemischen Bestandteile für das Leben weit über den Kosmos verteilt sind und dass bewohnbare Orte für das Leben in Form von Planeten reichlich vorhanden sind. Man denkt daran, oder man sollte daran denken, dass im Schnitt jeder Stern, jedes Licht, das erblickt wird, 1 bis 3 Planeten beinhaltet. Oder beinhaltet es falsch, von 1 bis 3 Planeten umkreist wird. Denn im Grunde hat jeder Stern wahrscheinlich mindestens einen terrestrischen Planeten, also einen Planeten, der kein Gasplanet ist. Das Ziel, das von den Planetenjägern in den nächsten 10 Jahren erreicht werden kann, ist jetzt, einen anderen blassen blauen Punkt zu finden. The Pale Blue Dot. Vielleicht kann sich noch irgendjemand an die unfassbar emotionale Rede von Carl Sagan erinnern. Carl Sagan benutzte ein außergewöhnliches Foto von der Voyager-Raumsonde aus den 70er Jahren, um die Erde von hinten durch die hauchdünnen Ringe von Saturn beleuchtet zu zeigen. Ich verlinke es mal in den Shownotes. Unfassbar geiles Bild. Und nicht vergessen von den 70er Jahren. Er gab diesem eindrucksvollen Bild den Spitznamen auf Deutsch quasi blasser blauer Punkt, the pale blue dot. Für ihn und für die meisten von uns ist die Erde ein wertvoller Planet, aber das heißt noch lange nicht, dass sie einzigartig ist. Wir haben die schwierige Aufgabe, uns Leben jenseits der Erde vorzustellen. Die terrestrische Biologie, heute ist das Reden schwierig, basiert auf einem äußerst erfolgreichen oder auf einer äußerst erfolgreichen Evolutionstheorie auf der Grundlage der natürlichen Auslese, die auf der Erde und somit auf unserer Ebene die Organismen stattfinden lässt. Und auf einer äußerst erfolgreichen molekularen Theologie auch noch. Habe ich jetzt ernsthaft Theologie gesagt? Ich sage, heute ist ein schwieriger Tag. Auf einer äußerst erfolgreichen molekularen Theorie natürlich, die auf DNA und RNA basiert. Wir wissen aber nicht, ob es sich dabei um universelle Konstrukte oder Konstanten handelt, ob entweder die Form der natürlichen Auslese von Organismen gilt oder der genetische Code, ja, ob der universell ist, wir wissen es einfach nicht. Wir müssen also unterscheiden zwischen natürlicher Auslese und genetischem Code. Wir versuchen im Grunde über Darwin hinaus zu denken, über den Tellerrand wirklich zu sehen und zu überlegen, welche hypothetische Biologie es anderswo geben könnte. Wir können nämlich immer nur auf uns schauen und davon Ableitungen machen. Diese Übung wird in der Wissenschaft häufig angewendet und ist auch eigentlich recht nützlich. Wir können das Universum so betrachten, wie es ist. Aber manchmal ist es auch informativ und beflügelt unser kreatives Denken, sich Dinge vorzustellen, die nicht existieren, aber sein könnten. Stichpunkt Science Fiction. Und dies wird als kontrafaktisches Denken bezeichnet. Leider. Aber so ist nun mal der Begriff dazu. Derweil ist die Astrobiologie ein sehr junges Thema. Unsere Unwissenheit übersteigt bei weitem unser Wissen. Diese Unwissenheit beginnt auf unserem eigenen Planeten. Der größte Teil der Biosphäre ist nicht katalogisiert. Die meisten mikrobiellen Arten wurden noch nicht im Labor gezüchtet oder werden im biochemischen Sinne nicht vollständig verstanden. Wir haben nur im Sonnensystem eigentlich herumgestochert und noch nicht einmal alle die möglichen bewohnbaren Orte mit unseren Sonden und unseren Teleskopen untersucht. Ein winziger Bruchteil der geschätzten Anzahl bewohnbarer Monde und Planeten wurde identifiziert und noch weniger wurde beschrieben. Und schließlich wurde bei der Suche nach außerirdischer Intelligenz erst ein winziger Teil des kosmischen Heuhaufens von Raumparametern, wo Signale vorhanden sein könnten, untersucht. Aber genau darum geht's ja. Wissenschaft macht Spaß, wenn man über den Tellerrand hinausschaut. Wir können uns vorstellen, dass es im Universum Dinge gibt, die existieren und Dinge, die nicht existieren. Dinge, die geschehen und Dinge, die nicht geschehen. Es gibt auch eine große Anzahl von Dingen, die möglich sind, die nicht gegen ein physikalisches Gesetz verstoßen, die aber in der Praxis überhaupt nicht vorkommen können. Die Folge der Vermischung all dieser Dinge ist unsere Vorstellungskraft, weil wir durchaus in der Lage sind, uns vorzustellen, was passiert, aber auch einige Dinge, die nicht passieren. Und ohne eine allgemeine Theorie dieser Biologie ist es ziemlich schwierig, dies auf das Leben jenseits der Erde anzuwenden. Jetzt weiß ich, wo es herrührt. Theorie und Biologie. Theologie. Eine Verschwörung. Wir könnten uns zum Beispiel aber auch vorstellen, dass Leben Planeten braucht. Oder nicht. Wir könnten uns auch vorstellen, dass Leben die DNA als sein genetisches Material verwendet. Aber das muss auch gar nicht sein. Wir könnten uns auch vorstellen, dass Leben gar keinen Stern benötigt. Dass es Leben auf Planeten gibt, Planeten, die wild umherziehen, sogenannte Rogue Planets, die nicht an Sterne gebunden sind. Was wir uns aber auch natürlich vorstellen könnten, dass Leben strukturell und morphologisch für uns nicht erkennbar sein muss. Stichpunkt mehrere Dimensionen. In diesem Fall würde es extrem schwierig sein, sie wirklich zu entdecken. Die Erwartung vor einer Entdeckung, dass Leben jenseits von der Erde existiert, beruht auf der Fülle der chemischen Bestandteile für Leben und der bewohnbaren Orte im All. Auf der Tatsache, dass das Leben sehr früh in der Geschichte der Erde begann und sich unter fast unvorstellbaren physikalischen Bedingungen ausbreitete. Und auf der Tatsache, dass wir unter Laborbedingungen einfache Chemikalien beobachten können, die ihre Komplexität erhöhen, aber doch nicht auf das Niveau eines sich reproduzierbaren Moleküls darstellen. Und was hat das Ganze jetzt mit dem James Webb Space Teleskop zu tun? Ganz einfach. Mit James Webb haben wir neue Augen im Kosmos. Wir können viel, viel weiter zurückblicken. Wir können mehr verstehen. Wir können mehr Spektrallinien analysieren. Wir können unsere Planeten besser sehen. Wir können unsere Monde besser sehen. Wir sehen Exoplaneten und Exomonde besser und können dadurch auch wieder andere Erkenntnisse ziehen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Infrarotstrahlung ist die alte Strahlung in Anführungsstrichen, die das Leben entstehen lässt. Sternhaufen, planetarer Nebel. All diese Dinge bilden die Existenz unseres Universums. Und diese nicht verstehen zu wollen, die spricht gegen die menschliche Neugierde. So einfach ist es eigentlich bloß. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Tut mir gleich mal leid für diese ganzen redlichen Hapser. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, würde mich total freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Sandro.